Brandlebendig Denken, dein Podcast zur Resilienz der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Brandlebendig Denken. Ich bin Anna Grepan und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Regionalwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Unser Podcast Landlebendig Denken entsteht im Rahmen des Projekts Ein Konzept für die Resilienz der ländlichen Räume in Baden-Württemberg. Im Projekt gehen wir der Frage nach, welche Zukunft die ländlichen Räume hier in Baden-Württemberg haben und überlegen gemeinsam, wie wir landlebendig denken können. Danke an unseren Kooperationspartner, das Campus Radio Karlsruhe, und natürlich danke für die Förderung an den Kabinettsausschuss Ländlicher Raum unter der Federführung des Ministeriums für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. In den letzten Folgen unseres Podcasts haben wir bereits festgestellt, dass Menschen in Baden-Württemberg viele Motivationen haben, in ländlichen Räumen leben zu wollen, auch junge Menschen. Vielleicht auch, weil die ländlichen Räume den Städten in vielen Dingen einfach erfolgreich nacheifern. Auch hier gibt es eine gute Infrastruktur, es gibt Jobs und es gibt immer mehr moderne und spannende Konzepte für Wohnen und Arbeiten. Doch natürlich gibt es auch vielfältige Herausforderungen im ländlichen Raum. Ob Klimaanpassung oder Energieeffizienz, Leerstände in Ortskernen oder die Frage nach Identität außerhalb der Ortskerne. Wir haben uns, weil uns diese Themen natürlich total beschäftigen, mit einer Person getroffen, die sich nicht nur auskennt, sondern die auch innovative Ideen hat, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Im Interview in dieser Folge haben wir Professor Dr. Martina Baum getroffen, die euch meine Kollegin Agnes Bartmus gleich mal vorstellt und dabei auch auf das Städtebauinstitut in Stuttgart eingeht, wo Martina Baum lehrt und forscht.
Das Städtebauinstitut der Uni Stuttgart ist das größte in Deutschland. Nicht nur großräumige Analysen und regionale Planung gehören zu seinen Kerngebieten, auch die kleinräumige und detaillierte Gestaltung von städtischen Quartieren und Freiräumen zählt dazu. Gemeinsam mit angrenzenden Fachbereichen wie Architektur, Landschaftsplanung oder auch den Gesellschaftswissenschaften werden städtebauliche Konzepte entwickelt. Nachhaltige urbane Strukturen sind dabei ganz zentral. Seit 2014 ist Professor Dr. Martina Baum Direktorin des Städtebauinstituts und Professorin für Stadtplanung und Entwerfen. Zuvor lehrte und forschte sie an der ETH Zürich und bei uns am Karlsruher Institut für Technologie. Die eingetragene Architektin und Stadtplanerin gründete 2008 das Büro Studio Urbane Strategien mit Sitz in Stuttgart und Fokus auf Themen rund um den gebauten Raum. Ihre langjährige Fachexpertise bringt Martina Baum außerdem als Fachpreisrichterin, Mentorin und Beraterin in viele Planungsprozesse und Gremien ein. Genau passend zu unserem Forschungsprojekt beschäftigt sie sich in Lehre, Forschung und Praxis auch mit ländlichen Räumen. Ganz aktuell forscht sie zum Beispiel zur Baukultur im ländlichen Raum hier in Baden-Württemberg.
Hallo Frau Baum, vielen Dank, dass Sie da sind. Meine erste Frage, wie sieht das Wohnen auf dem Land aus? Wie unterscheidet sich das Stadtbild in ländlichen Räumen vom Stadtbild in der Stadt?
Ja, wir haben da ganz unterschiedliche Typologien natürlich, die sich in beiden zeigen. In der Stadt natürlich eher verdichtete Wohnformen, das kennt man eher in Mehrfamilienhäusern. Man wohnt im Wesentlichen übereinander. Im ländlichen Bereich sind es natürlich mehr Einfamilienhausstrukturen. Das heißt, man wohnt alleine auf einem Grundstück, man hat auch mehr Platz um sich rum. Und natürlich auch ganz bedeutsam der Kontext, also die Umgebung, die um einen herum ist. Und die ist natürlich im ländlichen Raum stärker geprägt von Landschaft, die einen umgibt, und im städtischen urbanen Raum natürlich stärker auch von einem urbanen Kontext, der einen umgibt.
Hier in Baden-Württemberg haben wir einige von Fachwerk geprägte Kleinstädte und Dörfer mit ganz besonderem Charme, sozusagen ganz eigene kleine Kulturlandschaften. Denken wir da beispielsweise an Bretten oder Calw. Können Sie in Worte fassen, welche Bedeutung die Art des städtebaulichen Erscheinungsbild für die Identität von Dörfern hat und was passiert, wenn sich etwas ändert, zum Beispiel Solaranlagen oder eine moderne Dämmung verbaut werden?
Das Erscheinungsbild ist tatsächlich sehr wichtig für die Identität eines Ortes. Und warum ist Identität wichtig? Identität ist wichtig, damit sich die Menschen auch damit identifizieren können. Also, dass sich ein Ort ganz klar auch artikuliert im Raum und sich auch unterscheidet von anderen Orten und ich dazu dann auch eine Beziehung aufbauen kann und ihn auch als meine Heimat, als meine Lebensumwelt wahrnehmen kann. Also es ist besonders wichtig für die Identifikation auch mit einem Lebensumfeld. Was wir allerdings sehen in den letzten Jahrzehnten ist, dass diese spezifische Identität, von der Sie auch gesprochen haben, und da haben wir sehr viele Beispiele natürlich in den Kernen in Baden-Württemberg, dass die in den letzten Jahrzehnten zunehmend erodiert. Das heißt, insbesondere in den Randzonen der kleinen Städte, der Dörfer, sehen wir einfach Strukturen, die sehr generisch sind. Im Einfamilienhausbereich, aber auch im Gewerbebereich, die also überall gleich aussehen und wir eben diese spezifische Identität nicht mehr identifizieren konnten. In unserem Forschungsprojekt Baukultur im ländlichen Raum haben wir da sehr, sehr genau geguckt und versucht auch zu schauen, gibt es diese ortstypischen Identitäten überhaupt noch und was zeichnet sie, wenn dann aus? Und diese Identitäten haben wir, wie gesagt, wesentlich in den Kernen gefunden. Da haben wir sehr, sehr interessante, auch sehr ortsspezifische Bauweisen. Aber in den Randzonen ist das mittlerweile sehr, sehr gleich. Das heißt natürlich, wenn sich jetzt Veränderungen einstellen, neue Herausforderungen auf diese Orte treffen, wie zum Beispiel die Klimaanpassung, Nutzung von nachhaltigen Energien, muss man natürlich überlegen, wie man mit diesen ortsbildprägenden Strukturen in den Kernen umgeht. Aber da ist natürlich auch wichtig, Stadt oder auch Dorf ist keine statische Institution, sondern in stetem Wandel begriffen. Das heißt, die Herausforderungen der jeweiligen Gesellschaft haben sich schon immer in diese Strukturen eingeschrieben. Und wir müssen einfach schauen, wie wir das auch gestalterisch gut integrieren können, um auch architektonische Qualitäten, die wir haben, damit nicht zu zerstören, wenn wir dieses Beispiel der Solaranlagen jetzt mal ranziehen wollen. Also wie können wir das architektonisch gut integrieren? Wie schaffen wir das? Ich denke, es ist wichtig, Solarenergie zu nutzen, natürlich auch in den Kernen, aber genau das Wie ist die Frage. Und zum Beispiel bei Fassadendämmung wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Wie kann man die Identität erhalten, also den Charme zum Beispiel in der Fachwerkfassade nicht zerstören? Und da muss man, glaube ich, schon auch schauen, ist es genau bei diesen Gebäudestrukturen wirklich notwendig, sie in dem Maße zu dämmen? Oder kann man nicht über Energiegemeinschaften zum Beispiel auch in der Dorfstruktur sagen, neue Gebäude, die produzieren sogar Energie, können die alten nicht vielleicht mit unterstützen sozusagen? Also eher im Sinne eines Netzwerkgedankens zu denken und nicht jedes einzelne Gebäude auf einen gewissen Standard zu bringen und damit vielleicht dann architektonische Qualitäten auch zu mindern unter Umständen.
Deutschlandweit sind viele Kleinstädte in ländlichen Räumen von Schrumpfungstendenzen betroffen. Wie sieht das in Baden-Württemberg aus? Kämpfen hier Orte auch mit Abwanderung?
Ja, ich glaube, wir haben im Süden Deutschlands da nochmal eine andere Situation, insbesondere in Baden-Württemberg. Wir haben hier eher nochmal Wachstumsprozesse im ländlichen Raum. Wenn wir natürlich nochmal etwas weiter peripher gucken, geht es eher darum, Orte vielleicht zu stabilisieren, aber in dem Sinne Schrumpfungstendenzen können wir in Baden-Württemberg nicht in dem Ausmaß beobachten, wie wir es in ostdeutschen Gemeinden zum Beispiel finden. Das heißt, ja, es prosperiert das Bundesland und es zeigt sich nicht nur in den Städten, die ein großes Wachstum immer noch verzeichnen und sich einer großen Beliebtheit erfreuen, sondern natürlich auch im ländlichen Raum. Und das hängt natürlich auch zusammen mit der guten Infrastruktur, also alles ist im Bundesland recht gut und schnell erreichbar. Das heißt, auch die ländlichen Räume haben da natürlich eine große Attraktivität.
Eine ausgewogene Demografie auf dem Land ist tatsächlich eine Herausforderung, weil viele junge Leute zumindest für den Zeitraum des Studiums erstmal in die Stadt ziehen. Sicher kommen auch nicht alle davon zurück, manche aber kommen ganz gezielt zurück oder entscheiden sich nach dem Aufwachsen in der Stadt für etwas Neues. Wir beobachten zumindest hier in Baden-Württemberg nicht, dass die jungen Leute in der Stadt bleiben und nur Ältere auf dem Land wohnen. Hier gab es aber auch erfolgreiche Projekte, die junges Wohnen im ländlichen Raum gefördert haben. Würden Sie denn sagen, das Vorhandensein von Wohnraum, der einerseits preiswert und andererseits an die Bedürfnisse junger Menschen, junger Familien angepasst ist, spielt eine maßgebliche Rolle für die Entscheidung zum Landleben?
Ja, würde ich schon sagen. Wir haben einfach in den Städten momentan die Situation, dass der Wohnraum nur schwer verfügbar ist und dann auch sehr teuer. Das heißt, insbesondere in der Lebensphase der Familiengründung es ist einfach sehr, sehr schwierig, hier ausreichend Wohnraum zu finden. Und das motiviert natürlich auch ganz viele junge Menschen zu sagen, in dieser Lebensphase zurück in den ländlichen Raum auch zu gehen. Da dort natürlich, Sie hatten es gesagt, das Raumangebot größer ist, der Preis zumeist niedriger. Das kommt aber sehr darauf an, wo diese Ortschaft dann auch liegt. Ist es im Umfeld der größeren Städte, haben wir natürlich da auch höhere Preise zu verzeichnen. Man hat mehr Platz. Auch der Bezug zur Natur ist ein sehr, sehr wichtiges Argument für diese Standortwahl. Die sozialen Netzwerke sind ein weiterer Punkt, dass es oft auch ja eine Rolle spielt, dass man eine Familie hat in diesem Kontext, die dann vielleicht auch unterstützt, zum Beispiel in der Kinderbetreuung. Also dieses Zurückkehren auch in einen sozialen Kontext, also nicht nur in einen räumlichen Kontext, um die Raumbedarfe zu stillen, sondern auch wieder in ein Netzwerk aus Familie, aus Freunden zurückzukehren.
Für einen Umzug ist häufig der Arbeitsplatz ein Grund. Aber in den vergangenen Jahren haben wir in einigen Branchen festgestellt, dass ortsunabhängiges Arbeiten ein Konzept ist, das sehr gut funktionieren kann. Können Sie einen Trend beobachten, dass sich in Baden-Württemberg mehr Menschen für einen Ort im ländlichen Raum als Lebensmittelpunkt entscheiden, da nicht mehr oder kaum von ihnen verlangt wird, am Unternehmensstandort zu arbeiten? Welche Infrastrukturen wie beispielsweise Coworking Spaces spielen hier eine Rolle? Werden wir diese in Zukunft auch immer häufiger in ländlichen Räumen finden können?
Ja, insbesondere in der Arbeitswelt haben sich große Veränderungen ergeben und durch die Pandemie gab es dann nochmal eine Beschleunigung. Also die Möglichkeit zum Arbeiten zu Hause, das Homeoffice, hat natürlich zugenommen in dem Maße, das wir uns vor wenigen Jahren noch gar nicht hätten vorstellen können. Und das betrifft natürlich alle Arbeitsplätze, die Schreibtischtätigkeiten sind. Und das betrifft die großen Unternehmen genauso wie auch die öffentlichen Institutionen, dass die Möglichkeit zum Homeoffice wirklich ganz bewusst auch nachgefragt wird und auch dazu beiträgt, ob man eine Arbeitgeberin wählt oder nicht, um dort zu arbeiten. Das heißt, insbesondere die junge Generation wünscht sich diese Flexibilität, möchte gerne ortsunabhängig auch sein. Und das ist natürlich, kommt natürlich dem ländlichen Raum jetzt zugute. Ja. Man kann durch die gute Infrastruktur, die in Baden-Württemberg auch da ist, was Internet angeht, auch von jedem Ort aus gut arbeiten. Und wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin diese Möglichkeit gibt, wird das auch sehr gerne wahrgenommen. Das heißt, es gab da natürlich jetzt nochmal mehr Argumente, im ländlichen Raum nach Wohnraum zu schauen oder, wenn man ihn schon hatte, das Pendeln einzuschränken, was natürlich auch gut ist, eben weniger mobil sein zu müssen im täglichen Leben und bestimmte Arbeitstage eben auch daheim zu verbringen. Aber wir haben auch gesehen, dass die Menschen dann oftmals dieses Daheimarbeiten auch als ein bisschen einsam empfinden und erste Konzepte auch entstanden sind zum Thema Coworking im ländlichen Raum. Wir haben das auch mit den Studierenden in Entwürfen durchgespielt. Und da kommen natürlich auch wieder die Ortszentren jetzt ins Spiel. Wie können diese Ortszentren auch durch diese neuen Arbeitswelten vielleicht auch wieder an Nutzungsspektrum gewinnen oder im Nutzungsspektrum gewinnen? Das heißt, Orte, die eben dieses Coworking zum Beispiel möglich machen, aber vielleicht eben nicht nur Coworking-Räume sind, sondern vielleicht auch Abholstationen für Lebensmittelbestellungen, vielleicht damit verbunden auch Räume, die man mieten kann, wenn man Kurse anbieten möchte oder dass da der Arzt, die Ärztin einmal wöchentlich hinkommt. Also Räume, die multifunktional nutzbar sind, aber so neue Nukleen auch des öffentlichen Lebens auch in diesen Ortschaften zu etablieren. Und da könnten natürlich diese neuen Arbeitswelten tatsächlich auch helfen und für die Menschen sozusagen eine Alternative nochmal anzubieten, zu sagen, ich arbeite nicht nur alleine zu Hause, sondern ich habe eben auch die Möglichkeit, andere zu treffen, die vielleicht nicht in meiner Firma arbeiten, aber eben in einer Arbeitssituation sind und da wieder auch neue Kontakte zu haben und den Austausch zu fördern.
Können Sie uns auch etwas zu Leerständen im ländlichen Raum sagen? Also beispielsweise Bauernhöfen oder Ferienhäusern, die entweder nicht mehr oder nicht häufig genutzt werden. Welche Rolle spielen solche Objekte für neue Wohnraumprojekte im ländlichen Raum?
Ja, die Leerstände, Sie hatten es gerade angedeutet, innerorts könnten sehr gut aktiviert werden durch neue multifunktionale Nutzungskonzepte, eben neue Arbeitsformen, Versorgungsideen, auch Mobilitätskonzepte, im Sinne auch einer sozialen und kulturellen Infrastruktur, die sich dort etablieren könnte in solchen Räumen. Also das heißt, ehemalige Ladengeschäfte, die nicht mehr genutzt werden im klassischen Modell, aber vielleicht in so einer multifunktionalen Nutzung, auch vielleicht mit anderen Trägermodellen auch rentabel sein können. Das andere sind Leerstände im Bereich der Bauernhöfe oder auch des Wohnens. Da hat sich für uns gezeigt, es gibt diese Leerstände tatsächlich, insbesondere auch bei älteren Immobilien und auch eine Nachfrage tatsächlich nach solchen Strukturen, auch für neue Wohnmodelle, dass sich auch mehrere Menschen zusammenschließen in einer Baugemeinschaft, in einer Baugruppe oder auch in einer Wohngemeinschaft sozusagen in einem neuen Lebensmodell, um solche Orte auch zu aktivieren. Oftmals ist das Problem, wie kommt man an diese Immobilien ran? Und da braucht es noch Veränderungsbedarf, dass die alten EigentümerInnen oft diese Immobilien gar nicht veräußern wollen. Ja, so was in der Familie ist, bleibt in der Familie. Man möchte das ungern an jemand Fremden jetzt verkaufen, insbesondere wenn das vielleicht auch im direkten räumlichen Umfeld ist. Und was wir oft sehen im ländlichen Raum ist, dass der alte Bauernhof, also die Hofstelle, aufgegeben wurde und direkt daneben ein moderneres Einfamilienhaus gebaut wurde und jetzt diese Hofstelle einfach leer steht, aber man noch nicht gewillt ist, diese Immobilie an jemanden zu veräußern. Was natürlich schade ist, weil es tatsächlich diesen Leerstand gibt. Man kann den sehen, wenn man auch durch die Ortschaften durchfährt. Aber er ist nicht so leicht zu aktivieren sozusagen. Ja, also wie kommt man an diese Immobilien ran und wie kann man vielleicht auch alle in so einen Prozess mitnehmen, dass es ja eine Bereicherung ist, wenn diese Immobilien auch wieder genutzt werden. In urbanen Kontexten gibt es da ja dann schon Plattformen, auf denen man vielleicht auch eine Immobilie einstellen kann und neue NutzerInnen suchen kann. Also Kommunikationstools im Wesentlichen. Aber im ländlichen Raum, glaube ich, braucht es da auch viel analoge Arbeit, also wirklich viel Gespräche und dass man eigentlich eine Anlaufstelle vielleicht in der Region bräuchte, die aber dann unmittelbar auch Kontakt hat zu den EigentümerInnen und da dann im Prinzip eine Vermittlungsposition einnimmt von jemand, der wirklich ganz extern ist, zu dem lokalen Eigentümer, zur EigentümerIn. Aber das wäre sehr interessant, wie man das schaffen könnte und ob da auch, also eben nicht nur analog das Gespräch, sondern auch vielleicht digitale Tools helfen könnten, Angebot und Nachfrage vielleicht besser auch miteinander in Verbindung zu bringen.
Junge Menschen entscheiden sich hier in Baden-Württemberg sicherlich nochmal eher, anders als in abgehängteren ländlichen Räumen, zurück aufs Land zu ziehen. Nicht zuletzt wegen der vielen attraktiven Arbeitsplätze, die wir hier in Baden-Württemberg haben. Diese Menschen der jüngeren Generation bringen nach dem Studium und dem Leben in der Großstadt Teile dieser Kultur mit und richten sich dementsprechend ein. Welche gegenseitigen Anpassungsbedarfe vermuten Sie sind notwendig und welche Innovationen werden aber auch im ländlichen Raum Einzug halten?
Da muss man wieder sagen, in Baden-Württemberg haben wir einfach eine komplett urbanisierte Gesellschaft. Wir können da gar nicht klassisch unterscheiden zwischen urban und rural, also städtisch und ländlich in der Gesellschaft. Im Ortsbild kann man das ablesen, aber was jetzt die Menschen und deren Verhalten angeht, kann man da nur noch schwer differenzieren. Ja, es hat sich vieles angeglichen, wenn wir zum Beispiel den Konsum anschauen, ja, wie wir uns versorgen. Stadt wie Land bestellt man online, ja, man hat Zugang zu Informationen, man ist mobil, ja. Das heißt, es gibt da sehr viele Angleichungsprozesse, insbesondere in Baden-Württemberg. Aber die Frage ist natürlich, was zieht jetzt diese jungen Menschen in den ländlichen Raum? Was suchen sie dort auch und was bringen sie mit? Räumlich haben wir das, glaube ich, schon ein bisschen eruiert, was sie dort suchen. Die Frage ist, ob sie neben dem Räumlichen tatsächlich auch diese soziale und kulturelle Ebene mitsuchen, die vielleicht mit einem Dorfleben einhergehen würde. Ein Dorf ist natürlich stärker gemeinschaftlich geprägt, also man lebt zusammen. Das zeigt sich oder hat es sich historisch gezeigt auch in ganz vielen sozialen, kulturellen Praktiken, Vereinsleben, Feste, Aktivitäten, die man auch über den Jahresverlauf gemeinsam auch gestaltet hat, an denen man teilgenommen hat. Also man war integriert in eine Dorfgemeinschaft. Das heißt, man war natürlich ein Individuum, aber man war immer auch Teil dieser Gemeinschaft, ob man das wollte oder nicht. Das hat sich natürlich sehr, sehr stark geändert und auch der Wunsch danach, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Was wir sehen momentan im ländlichen Raum ist, dass man diese räumliche Ebene nachfragt. Also man möchte eben den Platz haben, auch den Bezug zur Natur haben, aber trotzdem sehr stark ein Individuum bleiben. Und das sieht man, wenn man durch die Einfamilienhausgebiete geht, ja, wie abgeschlossen diese Strukturen sind, eingezäunt. Man möchte gar nicht, dass da jemand reinschaut. Das zeigt sich wirklich auch im Raum. Jeder hat sein eigenes Trampolin. Mittlerweile fangen die Pools an, aus dem Boden zu schießen. Also dieses Gemeinschaftliche, dieses Geteilte, ja, was auch eine Dorfgemeinschaft im Wesentlichen ausmacht, wird unter Umständen auch gar nicht so nachgefragt. Und das ist eine Beobachtung, also diese starke Individualisierung, die sich auch im ländlichen Raum zeigt. Die Frage ist nur, ja, was macht es dann tatsächlich mit diesen dörflichen Strukturen? Ist es gut, dass alle nebeneinander leben, oder wäre eben diese Korngröße des Dorfes nicht auch eben prädestiniert dafür, das Gemeinschaftliche viel stärker auch leben zu können? Es gibt natürlich andere, die suchen ganz bewusst diese Gemeinschaft, die versuchen sich auch sehr schnell da zu engagieren und auch zu integrieren in so eine Dorfgemeinschaft, sich einzubringen. Und da werden natürlich auch neue Dinge entstehen. Ja, da wird es vielleicht dann nicht mehr den klassischen Kegelverein geben. Da gibt es dann vielleicht die Yoga-Gruppe auch. Also da denke ich, wird der Lebensstil, der auch vielleicht aus einem urbanen Umfeld motiviert ist, sich dort auch einschreiben. Aber die Frage ist eben, will man überhaupt Teil dieser Gemeinschaft sein? Das Dorf würde das stärker vielleicht noch als die Stadt auch wirklich anbieten. Man kennt sich. Aber die Personen müssen das natürlich wollen.
Was für spannende Beobachtungen, die Martina Baum da mit uns geteilt hat. Die ländlichen Räume sind und auch ihre Baustruktur ist im Wandel. Die Menschen, die neu aufs Land kommen, bringen das Stadtbild vor Ort mit und bringen neue Ideen ein. Auch die Bedürfnisse sind anders. Wir finden die Überlegung, wie Leerstände in Ortskernen neu bespielt werden können, richtig spannend. Und denken, hierdurch kann auch eine ganz neue Art von Gemeinschaft entstehen, die ein gutes Leben mit einem auf die eigenen Bedürfnisse angepassten Arbeitsalltag verbindet. Multifunktionale Nutzungskonzepte für solche Räumlichkeiten, die sie für alle Generationen und Gruppen öffnen, können mitunter auch neue Begegnungsorte kreieren. Die Identität der Ortskerne darf und soll bei allem Wandel aber auch erhalten bleiben. Und so sind energetische Anpassungen vielleicht nicht bei jedem individuellen Gebäude einzeln umzusetzen, sondern Energiefragen können auch über Netzwerke gelöst werden. Leerstehende Immobilien, wie beispielsweise Höfe, sollen wieder neues Leben eingehaucht bekommen und dienen beispielsweise als Raum für neue Wohnkonzepte. Diese Leerstände zu aktivieren, ist allerdings ein ganzes Stück Arbeit. Wir sehen also, es erwartet uns ein Wandel in den ländlichen Räumen. Es gibt Modernisierungstendenzen und viele neue Ideen, bei denen die Identität der Orte aber geschützt werden und die Gemeinschaft im Mittelpunkt bleiben soll. Denn das macht unsere ländlichen Räume in Baden-Württemberg auf jeden Fall aus. Eine starke Gemeinschaft, Kultur, Identität und eine hohe Lebensqualität, die den Vorzügen des urbanen Lebens sicherlich in vielem nicht nachsteht. So, das war's mit unserer heutigen Folge zur Baukultur in den ländlichen Räumen in Baden-Württemberg. Natürlich haben wir wie immer ein paar weiterführende Links für euch. Doch zuallererst, abonniert doch diesen Podcast. Wir stellen euch in den nächsten Wochen viele spannende Praxisbeispiele vor, in denen zukunftsfähige Konzepte für unter anderem Leben, Arbeiten und Wirtschaften im ländlichen Raum schon erprobt wurden. Infos zu unserem Forschungsprojekt, ein Konzept für die Resilienz der ländlichen Räume in Baden-Württemberg, findet ihr auf unserer Projektwebseite. www.landlebendigdenken.de. In Auftrag gegeben hat unser Projekt das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Infos zum Ministerium findet ihr auf dessen Webseite. An dieser Stelle bedanken wir uns auch noch einmal beim Ministerium für die Förderung dieses Podcasts. Wenn euch das Thema dieser Folge besonders gut gefallen hat, klickt mal rein bei der Website des Städtebauinstituts der Uni Stuttgart. Dort findet ihr weitere Infos zu Martina Baum und ihren Forschungsschwerpunkten. Wer jetzt aber lieber weiter Podcasts hört, kann gerne im Programm des Campus Radio Karlsruhe stöbern. Für die Mitarbeit an dieser Folge bedanke ich mich bei meiner Kollegin Agnes Bartmus und selbstverständlich auch bei unserer Interviewgästin Martina Baum. Mein Name ist Anna Grepan und ich freue mich schon auf die nächste Folge von Land lebendig denken. Und selbstverständlich noch mehr, wenn ihr uns jetzt abonniert und beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Land lebendig denken, dein Podcast zur Resilienz, der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet.